Guten Morgen miteinander. Es ist Muttertag eben, das habe ich schon gesagt. Und ich begrüße auch meine Mutter, sie ist auch da. Also gut, ich muss Hochdeutsch reden. Vor ein paar Wochen hat Peter mich gefragt, ob ich die Muttertagspredigt halten möchte. Und ich habe nicht gezögert und sofort Ja gesagt, weil ich zu dieser Zeit schon etwas schwanger war, mit etwas, das mich sehr bewegt hat. Und das werde ich heute Morgen euch auch gerne weitergeben. Ich möchte auch sagen, dass ich mich bewusst unter die Autorität von Peter stelle. Als Frau stelle ich mich unter die Autorität von Peter und auch von Rudi. Autorität kann man sich nicht selber geben, aber er hat mich autorisiert heute Morgen. Vor ein paar Wochen haben ja die Teenager den Gottesdienst gestaltet, zusammen mit Oli. Und er hat am Schluss einen Vers zitiert, der hatte so wie einen kleinen Haken, der dann sich in meinem Herzen festgehakt hat, weil es ein Vers ist, der mich schon ganz lange bewegt und begleitet und über den ich immer wieder nachdenke. Es ist der Vers aus Psalm 144, Vers 12. Ich lese ihn aus zwei verschiedenen Übersetzungen. Dann sind unsere Söhne wie junge Bäume, hochgewachsen in ihrer Jugend, unsere Töchter geschnitzt wie Säulen eines Palastes. Dann werden unsere Söhne kräftigen Pflanzen gleichen, die ungestört emporwachsen können. Und unsere Töchter werden so schön sein wie wohlgestaltete Ecksäulen, die Paläste schmücken. Weil heute Muttertag ist, reden wir von den Säulen. Aber ich bin überzeugt, dass Gottes Wort allen gilt und zu allen spricht. Wir wollen zuerst einigen Fragen nachgehen und uns fragen, was ist eine Säule? Was ist ihre Aufgabe? Was ist ihre Eigenschaft? Wie muss der Untergrund, auf dem sie steht, beschaffen sein? Und wir werden uns fragen, was das mit uns persönlich zu tun hat, warum wir leben, wie wir leben, und zuletzt, wie werde ich selber eine Säule im Reich Gottes? Im zitierten Vers sagt David am Anfang, dann werden oder dann sind unsere Söhne. Es hat einen Vorspann. Der Vers hat einen Vorspann oder eine Bedingung, an die das Baum- oder Säulensein gekettet ist. Dem wollen wir nachgehen. Was ist eine Säule? Bea, jetzt könnte ich das Bild bringen, bis so gut. Eine Säule, das sagt das Wörterbuch, eine Säule ist ein starker steinerner Pfosten, der das Dach eines Bauwerkes stützt. Eine Säule ist eine lotrechte Stütze. Selbstverständlich kann sie auch aus Holz sein oder aus Metall, je nachdem, was der Überbau ist. Wir benutzen das Wort auch im übertragenen Sinn. Wenn wir zum Beispiel von der finanziellen Vorsorge reden, dann reden wir von der dritten Säule. Politik und Wissenschaft oder Organisationen sprechen davon, dass ihre Arbeit auf 2 bis 3 Säulen steht, womit sie meinen, dass es unverzichtbare Teilelemente in ihrem System gibt. Wenn wir von einer Person sprechen, die wir als Säule bezeichnen, meinen wir jemanden, der ein wesentlicher Verfechter ist von etwas, oder wir bezeichnen etwas damit, auf dem ein Gedankengebäude wesentlich ruht. Aber zurück zu der Säule in einem Gebäude. Wie ist eine Säule und welche Aufgaben soll sie erfüllen? Ich habe gesagt, es ist eine lotrechte Säule. Sie ist aufrecht, sie ist standhaft, sie ist tragfähig. Dafür ist sie nämlich gemacht, zum Tragen. Aber auch zum Schmuck wie diese hier. Unser Text spricht ja von geschnitzten oder verzierten Säulen. Damit sie diese Aufgabe erfüllen kann, muss sie auf einem festen, zuverlässigen und geraden Boden stehen. Das ermöglicht ihr, ihren Platz einzunehmen. David spricht hier von den Töchtern, von den Frauen und ich sage heute von den Müttern, die das tragende Element sind, zum Beispiel in der Familie oder in der Gesellschaft. Da, wo Frauen und Mütter ihren gottgewollten Platz einnehmen, kommt Stabilität, Kreativität, Schönheit, Ordnung, Ruhe und Frieden hinein in das Leben einer Gemeinschaft oder Familie. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass eine Frau aufrecht, standhaft, gewissermaßen im Lot sein kann? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie ihre Berufung als Säule annimmt. Es ist der Auftrag von Gott, Säule zu sein. Sie ist nicht ein Pfeil im Köcher, so wie Psalm 127 die Söhne und Männer beschreibt. Nein, sie ist eine Säule. Die zweite Voraussetzung ist der Boden, auf dem sie steht. Der ist ganz besonders wichtig. Er muss fest, eben, ich würde sogar sagen, hart sein. Lasst uns einen Moment den Boden betrachten, auf dem wir Menschen im 21. Jahrhundert stehen. Wir alle sind Kinder unserer Zeit, Kinder unseres Zeitgeistes. Dieser prägt unter anderen Einflüssen auch stark unsere Weltanschauung. Es gibt niemanden, der keine Weltanschauung hat. Neben dem Zeitgeist prägen uns auch unsere Kultur, soziale Umstände, Arbeit, die Familiensituation, unsere Vergangenheit und unsere Erfahrungen. Mit Weltanschauung meinen wir, sehr vereinfacht gesagt, die Art und Weise, wie wir die Welt und Menschen verstehen und beurteilen daraus, was richtig und falsch ist. Aufgrund dessen leben wir auch genau so, was wir bewusst oder unbewusst glauben. Unsere persönliche Weltanschauung zeigt deshalb immer unsere Überzeugung und unsere Haltung. Zum Beispiel der Glaube, dass Gott existiert und einmal Rechenschaft von uns fordert, prägt unser Verhalten, unseren Lebensstil. Wenn ich aber glaube, dass mit dem Tod alles zu Ende ist, dann ist mir alles egal. Das prägt mich auch. Ich lebe dann sehr gleichgültig. Unser Verhalten zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen kommt direkt und instinktiv aus unseren Überzeugungen heraus, aus unseren Lebenserfahrungen. Als Negativbeispiel wird eine Frau, die als Kind von einem Mann missbraucht worden ist, kaum einen respektvollen Umgang mit Männern haben. Oder ein Mann, der als Kind nur abschätzige Bemerkungen über Frauen gehört hat, wird schwerlich Bewunderung für die Eigenschaften einer Frau entwickeln. Umgekehrt natürlich auch, wenn ein Kind lernt, freundlich, liebevoll und geduldig zu sein, wird es das auch als Erwachsener sein. Der Zeitgeist ist ganz vielen Einflüssen unterlegen. Er verändert sich stetig. Schauen wir nur 40, 50 Jahre zurück, dann erkennen wir deutliche Veränderungen. Damals konnte man in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens von einer generellen Akzeptanz von christlichen Werten und Gottesfurcht ausgehen. In der Schule wurde noch gebetet. Man ging sonntags in die Kirche. Der Sonntag war ein Ruhetag, ein heiliger Tag. Gott war noch gegenwärtig in der Sprache, im Umgang miteinander, im alltäglichen Leben. Heute thront der Mensch im Zentrum. Wahrheit, moralische Werte sind jetzt auf der Stufe von persönlichen Erfahrungen, sind individuelle Werte geworden. Sie sind relativ und es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Neue Normen nennen wir normal. Abtreibung, Sex vor der Ehe, unverheiratet zusammenleben, gleichgeschlechtliche Ehen oder Beziehungen, Patchwork-Families, Ehescheidung und so weiter sind normal geworden. Was ist daran so aufregend? Das hat es ja früher auch gegeben. Stimmt, aber man wusste noch, dass es falsch war. Welche Früchte wachsen aus diesen neuen Normen? Wir erkennen zunehmende Verantwortungslosigkeit, Selbstbezogenheit, Egoismus, ein Verhalten, als hätten unsere Entscheidungen keine Konsequenzen mehr. Verbrechen bleiben ohne Strafe, wir fordern Rechte ohne Verantwortung. Es gibt eine unglaublich große Akzeptanz von moralischer und ethischer Unreinheit und Vulgarität. Pseudowissenschaftliche Belege werden kaum hinterfragt. Bewährtes und Erprobtes wird über Bord geworfen, wie zum Beispiel, dass wir plötzlich der Überzeugung sind, dass Kinder im Vorschulalter über sexuelle Handlungen aufgeklärt und eingeführt werden müssen und wir berauben sie ihrer Unverdorbenheit und letztlich ihres Kindseins. Ein Rabbi sagte, eine weltliche, gottentleerte Gesellschaft wird als Konsequenz eine Gesellschaft ohne Scham. Können wir auf diesem aufgeweichten Boden aufrecht stehen? Wohl kaum. Was muss sich verändern? Wir sagten, dass der Untergrund fest, zuverlässig, unnachgiebig sein muss und im übertragenen Sinn würde ich sagen, er muss unveränderlich, unerschütterlich wahr, kompromisslos, sicher, ewig gültig sein. Gibt es so etwas noch in dieser Welt? Was meint ihr? Du nickst, René. Was gibt's? Gott? Und für euch Fassbarer, was denkt ihr? Was ist unveränderlich, unerschütterlich wahr, ewig gültig? Bitte? Genau, danke. Das Wort Gottes. Was bedeutet das jetzt für uns? Römer 12, Vers 2 erklärt es uns. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich lese es gleich nochmal. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es braucht viel Mut, die eigene Weltanschauung an den Maßstäben Gottes zu messen, zu prüfen. Warum? Weil es immer Konsequenzen für uns hat. Wir alle, die wir mit Jesus leben, sind eine Mischung aus alt und neu. weltliche Maßstäbe und Reich Gottes Werte. Aber was ist das Ziel von Gott mit uns? Wofür lohnt es sich zu leben? Was will Gott von uns? In allererster Linie geht es ihm darum, dass wir ihn mit unserem Leben ehren. Alles können wir daran messen. Wer bekommt die Ehre? Die Bibel spricht sich sehr klar darüber aus, dass er uns umgestalten will ins Bild von Jesus. Und das ist ein Prozess, das geschieht nicht von heute auf morgen. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Heiligung, ein Wachstumsprozess, etwas, das sich langsam und stetig verändert. Das bedeutet auch, dass wir immer mehr die Weltanschauung Gottes zu unserer eigenen machen. Jeder Aspekt unseres Lebens muss durchdrungen werden von Gottes Wahrheit über Gott und die Welt und über mich selber. Wie geschieht das? Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Lies das Wort Gottes. Hungere danach. Wenn du keinen Hunger hast nach Gottes Wort, dann lass dir sagen, dein Hunger offenbart, wo dein Herz ist. Nimm es in dein Herz, nicht nur in deinen Kopf. Glaube es. Glaube der rechtmäßigen Autorität Gottes. Unterordne dich diesem Wort. Diszipliniere dich, es zu leben. Dann wirst du erleben, wie du langsam aber sicher die Weltanschauung Gottes als deine eigene annimmst und lebst. Und dann wird der Untergrund, auf dem du als Säule stehst, immer fester, immer tragfähiger, immer härter. Es gäbe sehr viel darüber zu sagen, was denn die Weltanschauung Gottes ist. Bitte mach dich auf und lies die Bibel. Suche diese Wertmaßstäbe von Gott. Lerne sie kennen und nimm sie ein in dein Herz und lebe sie aus. Das Wort Gottes ist unser Grund. Im 1. Korinther sagt Paulus, ein anderes Fundament kann gar niemand legen, weil Jesus das Fundament ist. Wir wollen noch einen Moment über das Geschnitztsein nachdenken, über die Verzierung einer Säule. Was bedeutet es, eine geschnitzte Säule zu sein? Vielleicht könnte man sagen, dass du jemand wirst, der Profil hat. Jemand, der nicht einfach angepasst und allglatt durchs Leben geht, aber jemand, an dem sich andere vielleicht auch stoßen und aufschürfen, weil du zu deinen Überzeugungen stehst, die auf dem Wort Gottes basieren. Geschnitzt werden kann auch schmerzhaft für dich sein. Der Baumeister setzt Hammer und Meißel an, um dich zu formen, dich zu schmücken. Unnötige, unehrenhafte Ecken und Kanten abzuschleifen. Er erzieht dich, er formt dich, er prüft dich. Er lässt Schwierigkeiten zu, um zu sehen, was in deinem Herzen ist. So wie Gott es sagt, im 5. Mose sagt er über Israel, ich habe dich in die Wüste geführt, um zu prüfen, was in deinem Herzen ist. So lässt Gott Wüstenzeiten auch in unserem Leben zu, um unser Herz zu prüfen. Auch als Eltern schleifen, meißeln und schnitzen wir das Leben unserer Kinder. Wir lehren sie die Ordnungen Gottes. Wir erziehen sie zum Gehorsam. Lehren sie, Konflikte zu lösen, einander zu vergeben, einander zu lieben. Wir möchten sie in eine eigenständige Beziehung zu Jesus hineinführen. All dies geschieht in der Werkstatt der Familie. Auch in der Gemeinde sollen wir einander schleifen und einander helfen, Profil zu bekommen. Wie geschieht das? Indem wir einander in Liebe und Wahrheit ins Leben reden, einander ermahnen, ermutigen, korrigieren. Das hat eine wunderbare, unvergleichliche Auswirkung auf unser eigenes Leben. Paulus sagt uns in Römer 5, Vers 3 und 4, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen oder in der Schnitzerwerkstatt, weil wir wissen, dass die Bedrängung, die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Standhaftigkeit, Ausdauer, Bewährung und Hoffnung sind eigentlich alles Eigenschaften, die eine Säule verkörpert. Wir wollen Säulen der Hoffnung werden für unsere Welt. Nicht um die Gesellschaft zu verändern, das ist zu wenig, sondern um Gottes Gegenwart und Licht in diese Welt hineinzutragen und die Menschen um uns herum in dieses Reich Gottes hineinzuholen. Sie mit dieser tragfähigen, ausdauernden Liebe lieben. Lasst uns Hoffnungssäulen sein, die mit ihren Worten und dem Leben laut verkünden, Gott ist immer noch auf dem Plan. Er verändert sich nicht. Er bleibt der Verlässliche, der Gegenwärtige, der liebende Gott. Wir wollen Säulen sein, die Profil und ein unverwechselbares Design haben, an denen man Gottes Schönheit und Güte erkennt. Säulen, die auf einem unverrückbaren und unveränderlichen Wort Gottes gegründet sind, die ihre Seelen durch die Hoffnung im Allerheiligsten verteuen und verankern. Hebräer 6, 19 sagt, diese Hoffnung halten wir fest, als einen sicheren und festen Anker für unsere Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Damit ist der Vorhang im Tempel gemeint, der das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat. Stellt euch vor, der Anker reicht in dieses Allerheiligste, wo die Gegenwart Gottes rein und vollkommen war. Wir wollen als Mütter und Väter nicht müde werden, unsere Kinder zu schleifen, in dieses Säulensein hinein zu erziehen, sie zu lehren, in den Ordnungen Gottes zu leben. Gott gebe uns Kraft und Standhaftigkeit, damit wir mit Ausdauer diese Hoffnung weitergeben können. Unsere Welt braucht Hoffnung. Hoffnung, dass noch alles gut wird. Hoffnung auf einen Neuanfang, weil Jesus sein Leben hingegeben hat für uns, weil er auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Hoffnung, weil er wiederkommt, hoffentlich bald. Hoffnung ist die Gewissheit, dass der Autor der Menschheitsgeschichte sein Manuskript mit der Geschichte über uns Menschen nicht aus der Hand gibt. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Lasst uns aufstehen als Säulen der Hoffnung. Ich möchte beten. Vielleicht sind einige hier, die noch nicht sicher sind, ob sie überhaupt schon in der Säulenhalle von Gottes Tempel stehen. Vielleicht möchtest du dich einreihen als Säule der Hoffnung für diese Welt. Als Säule, die gerade steht, die trägt, die zuverlässig und treu ist, die darauf achtet, dass der Untergrund fest bleibt. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort verändert unser Leben. Es hilft uns, dass wir unseren Platz einnehmen können, den du uns zugedacht hast und gegeben hast. Und ich bitte dich, Vater, im Namen von Jesus, Hilf uns, diesen Platz einzunehmen in großer Treue. Hilf uns, dass wir Säulen der Hoffnung für diese Welt werden. Hoffnung, dass du alles gut machen wirst am Ende. Hoffnung, dass du kommen wirst und alles gut machst, was wir Menschen nicht gut gemacht haben, wo wir dich falsch verstanden haben. Vater, ich danke dir, dass wir berufen sind in dieses Säulendasein. Und wenn Menschen hier sind heute Morgen, die unsicher sind über ihren Platz, dann bitte ich dich, Herr, komm, berühre sie. Hilf ihnen, diesen Platz als Säule ganz einzunehmen, als geschnitzte Säule. Gib uns Gnade, Herr, dass wir deinem Meißel standhalten, dich richtig verstehen, nämlich dass du es gut meinst, unser Herz prüfst, uns dekorierst zu deiner Ehre, damit wir ein lautes Zeugnis sein können für diese Welt. Unser Gott lebt. Und ich danke dir, dass du mit uns bist. Und ich danke dir für deine Güte, die uns begleitet. Amen. Ich habe noch ein Geschenk mitgebracht. Eine kleine Karte mit der Säule drauf und hinten der Vers. Ihr dürft euch nachher einfach hier bedienen.
Sein, dort wo er dich hingestellt hat. Familie, Job, deiner, dort wo du wohnst, dort wo du dich in deiner Freizeit bewegst. Und der Herr segne dich mit deinem starken Fundament in seinem Wort, in seinen ewigen Werten, in seinen dauerhaften Zielen, in dem, worauf auch die Erde und das Universum gegründet ist, auf seinem Wort. So segne dich der Herr heute Morgen. Amen.
einen schönen Sonntag.